Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the White Rabbit, dem Link11 IT Security Podcast. Mein Name ist Lisa Fröhlich und ich bin Unternehmenssprecherin bei Link11. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, auf den ich mich schon wirklich lange gefreut habe. Und ja, ich darf heute Julia Dudenko, Group CISO bei Haniel, bei mir zu Gast begrüßen. Und wir beide haben uns auf der ITSA 2023 kennengelernt. Dort haben wir beide das Gründungsevent des Deutschland-Chapters der Women for Cyber besucht und haben uns schon intensiv über das Thema Cybersicherheit und Frauen in der Branche und sozusagen auch die Bedeutung der frühen Bildungsangebote, was sozusagen Cybersecurity als ja edukatives Element für Schülerinnen, Schüler, Kinder etc. pp. Bedeutet. Und ja, ich möchte an unsere Gesprächsthemen von damals gerne heute anknüpfen und mit Julia sowohl über ihre Aufgaben als Group CISO bei Haniel sprechen, als aber auch über ihre Erfahrungen als Frau in der Branche. Und außerdem interessiert mich natürlich, wie sie die aktuelle Bedrohungslage einschätzt und welche Trends und Entwicklungen sie für die Zukunft sieht und warum wir oder sie der Meinung ist, dass eine frühe Bildung im Hinblick auf Cybersecurity ein so wichtiges Zukunftsthema ist. Aber bevor wir in diese ganzen Themen einsteigen, möchte ich dich bitten, Julia, stell dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Sehr gerne. Lisa, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Ich finde, die Themen sind sehr relevant und ich freue mich schon, mit dir in Dialog zu treten. Ich bin nun seit einem Jahr ein Group CISO bei Haniel. Haniel kennen nicht so viele. Es ist aber tatsächlich ein sehr altes Unternehmen, seit 1756 im Business. Und was mich zu Haniel gebracht hat, ist der Begriff von Enkelfähigkeit. Haniel als Purpose-Driven Investor möchte in Unternehmen investieren, die unsere Welt ein Stückchen besser machen. Und das hat mich richtig angesprochen, weil ich dreifache Mutter bin und ich möchte natürlich diese Welt etwas in einem besseren Zustand hinterlassen, als es ist. Und gerade Cybersecurity, finde ich, passt unglaublich gut zum Begriff Enkelfähigkeit, weil in der modernen Welt können Unternehmen nur durch Generationen überleben, wenn sie eine starke Cybersecurity haben. Ja.
Das heißt, wie gesagt, Haniel ist seit mehr als 265 Jahren im Ruhrgebiet ansässig und eben, wie du schon sagtest, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das mehrere, sage ich jetzt mal, kleinere Unternehmen als Investor begleitet oder unterstützt. Das aktuelle Portfolio ist sehr, sehr vielfältig. Wie du schon gesagt hast, gehören auch Firmen, die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick wahrnimmt, dazu wie zum Beispiel Emma die beste Matratze der Welt oder CVS, das kennen wir mal wahrscheinlich alle von den Handtuchspendern. Und ja, wie würdest du deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten in drei Sätzen beschreiben, die dich da als Group CISO auszeichnen?
Tatsächlich, als Group CISO verlasse ich mich sehr auf mein Team, auf die 7 CISOs der Mehrheitsbeteiligungen. Und meine Aufgabe besteht darin, zum einen die Group Standards zu veröffentlichen, mehr Gedanken zu machen, wie sieht die Zukunft für diese 7 Unternehmen, was Cybersecurity angeht. Und aber auch gleichzeitig unseren Kollegen eine Roadmap aufzuzeichnen, Schritt für Schritt, wie wir dahin gelangen. Was noch dazu gehört, ist die Vernetzung zwischen den Portfoliounternehmen, weil teilweise haben wir großartige Benchmarks und schon wunderbare Lösungen erarbeitet. Und das hilft nur, wenn wir darüber sprechen, wenn wir voneinander lernen und das dann auch anwenden. Mhm.
Gibt es denn bei deiner täglichen Arbeit besondere Herausforderungen, die dir da begegnen? Oder also ich persönlich stelle mir das sehr schwierig vor, 7 unterschiedliche Unternehmens-CISOs oder überhaupt 7 unterschiedliche, möglicherweise auch komplett unterschiedliche IT-Strategien unter ein Dach zu vereinen und, wie du schon gesagt hast, eine gemeinsame Gruppenstrategie zu implementieren, die für alle funktioniert und die vor allem für alle anwendbar und umsetzbar ist?
Ja, das ist eine großartige Frage. Tatsächlich, jede 7 Unternehmen gehören zu unterschiedlichen Industrien. Die haben auch unterschiedliche Maturity Grades, ja, Reifegrade der IT-Umsetzung, Infrastruktur, aber auch natürlich, was Cybersecurity-Standards angeht. Und tatsächlich, es war für mich am Anfang nicht einfach zu verstehen, wie können wir diesen Mindeststandard erreichen. Nach ein paar Monaten bin ich aber von der Idee, einen Standard für alle einzuführen, abgewichen. Ich habe gedacht, dass wir lieber Unternehmen da abholen, wo sie sind, und sie dann Stück für Stück wachsen lassen. Was wichtig war aber zu verstehen, was ist dann unser Risikoappetit? Was ist dann unser North Star? Was wollen wir erreichen?
Ja, ja.
Diese Zukunftsvision ist durchaus für alle gleich. Aber was sie in diesem Jahr erreichen müssen, ist unterschiedlich. Weil ich kann nicht für einen Kindergartenbetreiber die gleichen Standards aufzwingen, so gesehen, oder erwarten, die von einem reifen AG.
Ja, das ist, wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen über die Digitalisierung im Mittelstand gesprochen. Du hast eben die unterschiedlichen Reifegrade der Unternehmen angesprochen, auch im Hinblick auf sozusagen die IT-Sicherheit, die in den Unternehmen quasi Standard ist oder jetzt in Zukunft mit deiner Hilfe weiter standardisiert oder überhaupt aufgebaut und verstärkt werden wird. Wie gesagt, ich finde das total spannend, aber es ist ja ein komplexes Thema, weil das Cybersicherheit, und das haben wir auch bei der Veranstaltung ja erfahren, die wir beide besucht haben auf der ITSA, Cybersicherheit, und das hat ja auch Claudia Plattner in ihrer Einführungsrede gesagt, das ist sozusagen ein Teil dessen, wodurch sich Unternehmen auch auszeichnen können, wodurch Unternehmen wettbewerbsfähiger werden. Und trotz allem ist es ja oft so, dass das Verständnis dafür, dass auch hier präventive Maßnahmen notwendig sind, um eine entsprechende Resilienz gegenüber der Cyberattacken, die ja täglich mehr werden, zu etablieren oder zu bilden, das ist für mich einfach ein wahnsinnig großes Thema. Wie erlebst du das denn quasi auf der Unternehmensseite? Ist denn das Verständnis dafür schon überall da, oder gibt es da immer noch so jemand, der sagt, ach, das ist alles nicht so wichtig, wir sind nicht groß genug, wir sind nicht davon betroffen, wir machen uns da keine Sorgen, oder wie ist da dein Eindruck?
Ja, das ist auch eine wunderbare Frage. Also zum einen denke ich, dass Trust, das Vertrauen, die Währung der Zukunft wird. Und gerade was du sagst, manche Kunden von uns erwarten, dass wir auch bestimmte Standards in Cybersecurity erfüllen. Zum Beispiel ein Unternehmen im Portfolio Bauwatch, das vermietet die Überwachungstürme für die Baustellen. Natürlich erwarten die Kunden, dass da ISO 27001-Zertifizierung gilt. Gleichzeitig denke ich, dass dieses Thema Trust noch weiter gesehen werden sollte. Nicht nur in der Beziehung Kunde-Lieferant, sondern idealerweise vielleicht zwischen Unternehmen, dass wir bestimmte Prüfmaßnahmen vielleicht als Unternehmen teilen können. Gerade im deutschen Mittelstand sehne ich mit sehr viel Ungeduld der Zukunft nach, wo wir nicht die gleichen Fragebögen mit 400 Fragen zigmal ausfüllen müssen, sondern vielleicht haben wir eine Stelle, wo wir sagen, wenn eine Siemens das geprüft hat, dann ist dieser Lieferant, sagen wir, zu 99% d'accord mit unseren Standards. Und wir müssen die Arbeit nicht nochmal machen. Stell dir vor, wie viele Stunden der Arbeit können dann dadurch gespart werden. Also das ist dieses Vertrauen zwischen Unternehmen, wäre großartig. Und natürlich, du hast mich nach der Perspektive innerhalb der Unternehmen gefragt. Das Vertrauen in eigene Leute ist unbedingt notwendig, und auch das Vertrauen aufzubauen, zu sagen, dass Cybersecurity ist kein IT-Thema, sondern dass es durchaus ein Thema auf der Geschäftsleitungsebene. Natürlich mit den neuen Regulierungsmaßnahmen, NIS 2, nimmt man die Geschäftsführungen noch mehr in die Verantwortung für Cybersecurity-Entscheidungen. Aber tatsächlich, wenn ich gestartet habe, noch für 12 Monate, wurde mir gesagt, Frau Dudenko, Cybersecurity ist ein technisches Thema, wir wollen nicht darüber sprechen auf der Geschäftsführungsebene. Das haben wir natürlich verändert, das ist nicht mehr so. Man versteht, dass Cybersecurity ist eigentlich ein Hüter der Geschäftsprozesse ist.
Ja, ja.
Und dass man diese Disruption der Geschäftsprozesse als einen der größten Geschäftsrisiken sehen müsste. Mhm. Was hilft, um dieses Vertrauen aufzubauen?
Ja.
Mir hilft es tatsächlich, mit Geschäftsführungen in der gleichen Sprache zu sprechen. Und zwar die Risiken in Euros zu übersetzen und nicht diese Risiken mit den neuesten CVEs zu benennen und so weiter, weil da schalten sie ab und ich kann einfach nicht von der Geschäftsleitung dieses tiefe technische Verständnis erwarten. Klar. Deswegen kann ich nur meinen Kollegen raten, bitte lieber ein MBA abschließen oder noch zusätzlich oder auf jeden Fall ein Business Acumen mitbringen und verstehen, was sind die wichtigsten Prozesse? Was passiert, wenn diese Prozesse nicht mehr laufen, aufgrund von Cyberattacke, aber auch aufgrund von Feuer? Ja, Disruptionen können unterschiedlich sein.
Ja,
und Cyber ist nur ein davon.
Genau.
Deswegen müssen wir uns nicht zu sehr, nicht zu wichtig nehmen. Ja, weil Prozesse können auch durch andere Sachen, sagen wir mal, wie wir bei Tesla jetzt gesehen haben, Strom für ein paar Tage ausgeschaltet und dann die Aktien hat sich immer noch nicht erholt.
Ja, ja.
Welche Auswirkungen sowas haben kann. Genau, also keine technischen Terms bei Geschäftsführungen verwenden. Bitte auch die IT-Strategien idealerweise auf 3 Seiten verfassen, weil man hat auch normalerweise nicht viel Zeit.
Ja, keep it simple, keep it short.
Absolutely, genau. Das ist das. Und tatsächlich Relevanz. Ja, Relevanz zu erklären, warum gerade müssten wir folgende Patches durchführen. Was hat das für bestimmte Business-Prozesse? Was hat das für eine Relevanz oder für einen Impact?
Ja, ja, wir erleben das ja sozusagen auf Anbieterseite oft, dass ich hatte jetzt kürzlich ein Gespräch mit dem Tagesspiegel, da ging es auch um DDoS-Attacken und dann war die Klassikerfrage so, ja, DDoS-Attacken sind ja so alt wie das Internet selbst, sind denn Unternehmen überhaupt noch davon betroffen? Ja, jeden Tag. Wir haben unfassbar viele Angriffe. Wir haben in unserem neuen Report, den wir für letztes Jahr veröffentlicht haben, haben wir 70% mehr Angriffe gesehen als noch im Jahr zuvor. Auch wenn DDoS zum Beispiel so alt ist wie das Internet selbst, die Attacken werden nicht verschwinden. Also sie werden smarter, wie wir beobachten. Die suchen sich ihren Weg. Mittlerweile sehen wir immer mehr Attacken quasi auf Web-Applikationsebene. Also das ist eine Entwicklung, die ja sozusagen immer weiter schreitet, auch auf der Angreiferseite. Und du hast die risikobasierte Herangehensweise angesprochen. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass sich Unternehmen klar machen, welche Risiken sind mit einer Cyberattacke verbunden. Und das sind eben nicht nur Risiken wie, meine Webseite ist für 2 Tage down, sondern was bedeutet das denn? Wie dekliniere ich das denn durch, wenn meine Webseite jetzt für 5 Tage ausfällt? Weil das ist ja oft das, was viele Unternehmen mit DDoS-Angriffen in Verbindung bringen. Ja, dann geht halt meine Webseite nicht. Was aber viele Unternehmen, die ja sozusagen eine hohe Intensität haben, sag ich mal, oder einen großen, die halt eine große Webpräsenz beispielsweise haben, ja. Also Unternehmen mit einer großen Webpräsenz, einem guten Webauftritt, das macht doch schon was mit einem, wenn man dann 5 Tage nicht den Webauftritt irgendwie sehen kann. Also das bleibt doch im Gedächtnis auch der potenziellen Kunden hängen. Also das implementiert doch möglicherweise auch für diejenigen, die da draußen nach Schwachstellen scannen, anderen Hackern beispielsweise, signalisiert es doch, bei Unternehmen XY war die Webseite 5 Tage down. Naja, also DDoS-Angriffe sind sozusagen, ich sag mal, der Kindergarten der Cyberangriffe, wie es oft sozusagen uns von außen her zurückgespiegelt wird. Aber das ist doch eigentlich ein Indiz dafür, dass der Grundbasisschutz schon fehlt. Also nur, ich bin keine Hackerin, aber das wären so für mich so erste Indizien, so nach Unternehmen zu suchen, okay, wer hat einen DDoS-Angriff, das kann man ja alles relativ schnell mit 5 Klicks im Internet rausfinden, auch wenn man nicht irgendwie durch eine Hackerschule gegangen ist oder auch nicht IT, Security oder Informatik studiert hat. Und ich finde, dass das so wichtig ist, wie du gesagt hast, dass wir schauen, okay, was sind die Risiken, welche, sage ich jetzt mal, wirtschaftlichen Folgen hat es für Unternehmen und dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, worum geht es eigentlich? Welche Geschäftsprozesse sind so wichtig oder Geschäftsabläufe sind so von so großer Bedeutung, dass sie es doppelt wert sind, geschützt zu werden? Also ich finde, dass
genau, also das Thema DDoS, super, dass du das ansprichst, weil viele verharmlosen das Thema. Tatsächlich hatte ich noch letztes Jahr nur 2 Szenarien für die größten Risiken auf unserer Roadmap. Das wäre Ransomware, typisch, und Data Leak, das ist auch klar. Aber dieses Jahr möchte ich DDoS auch dazu hinzufügen, weil was ich beobachte, die DDoS-Attacken werden viel heftiger. Mhm. Dass die Unternehmen nicht mehr dann für einen Tag, sondern wochenlang lahmgelegt werden. Und man muss auch tatsächlich vorbereitet sein und fragen, okay, was ist dann auf dieser Webseite? Ist das ein Wertstrom? Ist das überhaupt, vielleicht ist das der einzige Kanal für meine Wertströme? Ja, vielleicht ist das dann auch mein Webshop dabei. Vielleicht habe ich auch gleichzeitig mit dieser Seite meinen Kundenservice verbunden. Was ist denn dabei? Ja, was wird disruptiert? Weil das ist nicht nur ein Webpräsenz, wie du sagst, ja, die Rufschädigung ist ein Thema, aber auch, was macht das mit meinen Prozessen? Ja. Ja, kann ich noch liefern? Kann ich noch Kunden bedienen?
Genau.
Kann ich noch in Kontakt mit meinen Kunden treten?
Ja.
Und was ich beobachte, ist tatsächlich bisher diese Rufschädigung. Man kann das nirgendwo beziffern. Ja, in allen Risk-Management-Systemen, die ich jetzt gerade durchschaue, man kann die Rufschädigung nicht beziffern, aber das ist teilweise das Größte. Wie gewinnt man die Kunden zurück? Ja, wie kommuniziert man während der Krise so, dass sie Vertrauen aufbauen? Ja, wiederum Trust is the currency, ja, dass sie Vertrauen aufbauen, dass dieses Unternehmen auch das Risiko vielleicht im Vorhinein kalkuliert hat und gegebenenfalls vielleicht schon eine doppelte Webseite irgendwo im Background aufgezogen hat, dass im Fall der DDoS dann live geschaltet wird.
Ja.
Also, aber natürlich, wenn wir uns gegen DDoS schützen können, ist das schon sehr viel gewonnen. Und wie man sagt, oft ist die beste KPI, ist, wie gut kann dein CISO schlafen?
Ja.
Und da helfen uns die Maßnahmen und die Lösungen, die automatisiert auch zum Beispiel gegen DDoS prüfen.
Ja, wie ich am Eingangs schon gesagt habe, wir haben uns bei dem Gründungsevent der Women for Cyber Deutschland auf der ITSA 2023 kennengelernt und mir ist die positive Energie dieser Veranstaltung und auch die bestärkende Rede von Claudia Plattner, die ich persönlich großartig fand, die BSI-Präsidentin ist für mich, was Cybersecurity angeht und wie sie diese Dinge anpackt für Deutschland und auch fürs BSI, einfach die richtige Frau am richtigen Ort. und das hat bei mir noch lange nachgehallt und ich denke wirklich sehr gerne an die Veranstaltung zurück und ich bin tatsächlich auch dem Netzwerk beigetreten in diesem Jahr. Und ich merke oft, dass ja noch immer, wenn ich über meinen Job spreche, viele sagen, wie, du bist in der Cybersecurity? Also das ist noch abwegiger als Frauen in der Finanzindustrie, in der ich vorher gearbeitet habe. Also ich habe so den Eindruck, ja, wir sind hier noch immer ein paar Exotinnen, auch wenn ich jetzt nicht sozusagen im technischen Bereich arbeite, sondern in der Kommunikation für Link11. Ist es, ja, beobachte ich doch immer mehr, dass immer mehr Frauen auch in die Cybersecurity gehen. Und es gibt ja auch Bestrebungen, Quereinsteigerinnen da ein bisschen sozusagen schneller und intensiver in die Jobs zu bringen, was ja auch absolut Sinn macht, ja. Auf die Fachkräfte, die da draußen sozusagen noch mit anderen Dingen beschäftigt sind, weil sie vielleicht noch kleine Kinder haben, können wir in Zukunft einfach gar nicht mehr verzichten. Und ich wollte dich fragen, wie deine Erfahrung ist als Frau in der Cybersecurity-Branche und in deinem beruflichen Umfeld und wie lange du dich da schon bewegst und wie du dich da hin entwickelt hast.
Ich glaube, ich darf gar nicht sagen, wie lange ich da bewege, dann weiß man, wie alt ich bin tatsächlich.
Wir schweigen uns dazu aus.
Genau. Ich habe tatsächlich einen technischen Hintergrund. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und ich war eine von zwei Damen in einem Kurs von 28 jungen Männern. Also das heißt, diese Repräsentation, dass die Frauen doch immer noch als Exotinnen bei solchen Fächern wahrgenommen werden, kann ich bestätigen. Und auch weiterhin habe ich ja jetzt, sagen wir da plakativ, mehr als 15 Jahren in IT-Berufen, in leitenden Positionen mich bewegt. Und tatsächlich, ich kenne nichts anderes als die Situation, wo ich die einzige Frau im Raum bin.
Mhm. Das hat Claudia Plattner ja auch geschildert.
Ja, das ist so. Aber ich möchte gerne nicht über die Herausforderung sprechen. Mhm. Ich möchte einfach darüber sprechen, wie gut es manchmal ist, die einzige Frau im Raum zu sein.
Ja,
und
gerne.
Da fallen mir eigentlich die drei Argumente. Zum einen, die Branchen, wo man als einzige Frau im Raum sich bewegt, entwickeln sich normalerweise unglaublich schnell. Das ist so spannend, in diesen Branchen zu arbeiten. Mhm. Also ich muss sagen, ich liebe meinen Job, weil da passiert viel mehr als in jeglichen Soap-Opera.
Ja. Ja,
ich muss wirklich morgens, das ist mein Ritual, beim ersten Kaffee lese ich erstmal über die Cybersecurity News, über die neuesten Vulnerabilities, über die Trends, über die Attacken und so weiter. Und das ist so spannend, weil es ist immer etwas da, wo man sich weiterbilden kann und sich entwickeln kann.
Ja, ja.
Deswegen kann ich jedem, der etwas Neugierde und diese Wissenslust hat, ans Herz legen, schaut euch die technischen Berufe an.
Mhm.
Zweitens, wie soll ich das politisch korrekt ausdrücken? Ich sage das, wie es ist. In der Männerwelt kommt der Feedback sofort.
Ja.
Ja? Ob das gut ist oder ob das nicht gut ist, ob das, ne, also es wird ganz klar und knapp definiert und gesagt, dies und das finde ich nicht gut, das finde ich gut. Und
ja,
diese Klarheit finde ich großartig.
Ja, ich mag das auch.
Ja, du merkst das, ne? Dass man weiß ganz sofort, wo man ist, wo man dran ist, und man kann dann aus dieser Situation etwas machen. Ja, man kann natürlich die Feedbacks anarbeiten, man kann hören, und ich glaube, was großartig ist, ist unterschiedliche Perspektiven. Ja, also diese Offenheit schätze ich sehr. Und zum Dritten ist, man wird automatisch sichtbar. Das heißt, im Positiven, wenn man gute Arbeit macht, hat man auch diese Sichtbarkeit aufgrund, ja, dass du die einzige Frau bist.
Mhm.
Man fällt ja auf. Und wenn man diese drei Sachen zusammenbringt, kann man das durchaus sehr vorteilhaft sehen. Ich würde mich aber natürlich wünschen, ich nenne das Cyber Sisters, also mehr Frauen in unseren Berufen zu haben, weil tatsächlich, wenn man eine Frau in Cybersecurity trifft, ist das schon so, dass man fast sofort eine Sympathie entwickelt, weil man weiß, was diesen Beruf mit sich einherbringt, und man weiß, dass wir doch Frauen auch noch zu Hause noch einen viel wichtigeren und intensiven Job teilweise haben. Und wenn man das über ein Dach und Fach bringt, dann hat man automatisch ganz viel Respekt für diese Cybersisters.
Ja, das stimmt. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass es auch du nutzt ja deine Reichweite auf LinkedIn und bist jetzt auch ausgezeichnet worden und gehörst zu den Top 100 Female Cyber Experts, und ich finde das toll. Ich, wie gesagt, ich finde auch diesen Aspekt, den du angesprochen hast, dass die Branchen sich weiterentwickeln. Man kann unheimlich viel lernen. Also was ich in den letzten, ich bin 2020 an die TU Darmstadt gekommen und habe da Wissenschaftskommunikation für Informatik, für IT, für den Lehrstuhl für IT-Sicherheit und Systemsicherheit gemacht beim Professor Amatresa Sadeghi. Und ich bin da vorher ja auch nicht mit diesen Themen in Berührung gekommen. Und es war für mich wie so ein, das hat sich eine komplett neue Welt für mich aufgemacht. Ich fand das unheimlich spannend. Ich bin von Haus aus total neugierig. Ich versuche mich auch technisch, soweit es mir möglich ist, in unsere Produkte reinzufuchsen und mit unseren Solution Engineers zu diskutieren. Und ich versuche, deren wirklich sehr technische Blogartikel in eine verständliche Sprache und für unsere Webseite umzuwandeln. Mir macht das unheimlich viel Spaß, weil ich auch das Gefühl habe, ich werde an vielen Stellen herausgefordert, und trotz allem erfahre ich das zumindest von meinem Arbeitgeber, dass es ein sehr wertschätzender Umgang ist. Es gibt, wie du sagst, ein klares Feedback, was ich persönlich sehr begrüße. Also ich finde es unheimlich gut, dass unfassbar klar, schnell klar ist, sozusagen, was ist denn hier eigentlich gerade Phase? Da wird nicht lange um den heißen Brei rumgeredet, weil dafür haben wir alle keine Zeit. Wir haben alle viel auf dem Tisch, und ich ich kann das auch aushalten als Frau. Es ist ja nicht so, dass ich mit Samthandschuhen angefasst werden will. Was bei mir immer so wichtig ist, wenn ein Feedback kommt, und die Erfahrung mache ich hier und auch in anderen Bereichen habe ich das gemacht, es ist immer sehr konstruktiv, weil wir einfach wissen, nur im Team können wir das Beste für unsere Kunden und Kundinnen und sozusagen erreichen und uns als Unternehmen vorantreiben, ja. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn auch immer mehr weibliche Vorbilder in der Cybersecurity ins Rampenlicht rücken. Und ich kann mir vorstellen, es wird jetzt so sukzessive einfach immer mal ein bisschen mehr werden. Und wie gesagt, wir sind ja beide, oder es gibt verschiedene auch Initiativen, Frauennetzwerke, und ich kann da nur an unsere Hörerinnen in diesem Fall appellieren, Mensch, schaut einfach mal, was es da gibt. Es gibt verschiedene Initiativen, sicherlich auch regionaler Art, und es lohnt sich immer, weil, wie gesagt, unser Gespräch heute kommt ja im Grunde auch nur da zustande, weil wir uns auf einem Frauen-Event kennengelernt haben und ich gedacht habe, wow, das ist eine spannende Persönlichkeit, mit der möchte ich unbedingt mal in unserem Podcast sprechen. Und das ist ja so viel mehr, was daraus entstehen kann. Und ich finde, es geht vieles über den Austausch mit den Cyber Sisters. Und ich freue mich da einfach total auch auf so persönliche Gespräche und einfach so den Input, den wir uns gegenseitig geben. Und ja, also gut, um nochmal einen Blick auf die aktuelle Situation zu sprechen und einfach nochmal um deine Einschätzung sozusagen als Krupsi so mitzunehmen. Du hast gesagt, dein erstes Tagesritual ist, ich lese morgens als allererstes mal so, was ist eigentlich draußen los in der Cyberlandschaft, was gibt's Neues, wo gibt's neue Schwachstellen, was sind die Attacken etc. Was sind denn für dich gerade die größten Gefahren im Bereich Cybersicherheit?
Ja, die größten Gefahren ist, ich würde das in zwei Kategorien aufteilen. Ja, zum einen interne Gefahren ist, dass wir immer noch unterbesetzt sind, das sehe ich als eine der größten Gefahren überhaupt. Was ich beobachte extern, ist natürlich das Thema KI. Ja, wir haben in unserem Vorgespräch auch darüber ausgetauscht, dass KI jetzt in allen Munde ist. Teilweise nicht wertstiftend, aber was wir beobachten, ist natürlich, mit KI-Tools kann man die Attacken viel günstiger und viel schneller publizieren und diese dann umsetzen. Und daher beobachte ich so eine Art KI-Aufrüstung auf beiden Seiten. Ne? Die Anbieter der Lösungen erwerben natürlich mit KI-supported Features. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Ransomware-Attacken, ne, als Kits verkauft werden, die dann auch unterschiedliche Variationen, ja wirklich im Bericht von BSI haben wir gesehen, das sind ja zig Variationen, die auf dem Markt, ich glaube 60.000 der neuen Ransomware-Varianten, die auf den Markt kommen. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Und diese Volumen, das ist das, was mir Angst macht. Ja, die Volumen, die wir als Menschen nicht mehr durchschauen können. Wir haben in Mittelstand Teams, die teilweise aus 3 Personen bestehen. Sie können nicht alle diese Signale von SIEMs bearbeiten. Ja? Das ist das Thema, wo wir tatsächlich Richtung KI, Richtung Automatisierung sehen. Und wie gesagt, idealerweise bauen wir uns dann die starken Partner wie MSSPs, die dann unsere Werkbank verlängern, so dass wir auch tatsächlich 24/7 alle möglichen Alarms und so weiter bearbeiten können. Ein weiterer Trend, oder das ist nicht unbedingt Gefahr, aber ein weiterer Trend, was ich auf dem Markt sehe, ist, die Anbieter haben immer noch die Lösungen, die ziemlich zerstückelt sind und teilweise überlappen sie in bestimmten Bereichen, so dass für uns, ich würde sagen jetzt plakativ CISOs, teilweise ist das schwierig zu verstehen, okay, was ist dann tatsächlich der Value-Add von einer Lösung im Vergleich zu den anderen? Ich würde sehr gerne die Anbieter dazu aufrufen, eher in Plattformen zu denken. Also auch ein bisschen in die Schuhe von uns, ja, von IT-Mitarbeitern oder CISOs, in Mittelstand zu denken und zu sagen, kann denn mein Produkt mit einem Team von 3 Personen betrieben werden? Ist das realistisch? Oder werden sie überfordert? Müssen sie denn allen möglichen Funktionen direkt auf einmal sein? Oder können wir unser Produkt gegebenenfalls in Komponenten, in Legosteinen anbieten? Ja, ich habe ja am Anfang des Gesprächs unterschiedliche Reifegrade entwickelt. Vielleicht kann man ja auch das Produkt so anbieten, dass man sagt, wenn man Reifegrad 1 hat, dann sind 2 Module erstmal notwendig. Wenn man sich weiterhin ja in die Tiefe ausbaut, kann man die Module dazu kaufen. Das würde ich sehr begrüßen. Und auch vielleicht als Anbieter die Partnerschaft mit MSSP direkt von Anfang an pitchen und sagen, wir haben ein Produkt, aber wir haben auch jemanden, der für euch da ist und hilft, dieses Produkt zu konfigurieren, zu betreiben und natürlich im Fall der Fälle zu reagieren. Also diese gebündelte Lösungen, glaube ich, würde uns sehr gut tun.
Ja, wir arbeiten ja auch gerade im Ruhrgebiet mit mehreren Partnern zusammen. Also zum Beispiel Glasfaser Ruhr ist einer unserer Partner. Die haben jetzt quasi unseren Basis-DDoS-Schutz, den nutzt jetzt auch die Stadt Herne über den Partner Glasfaser Ruhr. Und du hast es angesprochen, an allen Ecken und Enden fehlen Fachkräfte in Deutschland. Und das ist ja nicht nur für die Cybersicherheit so. Aber laut Bitkom fehlen in Deutschland rund 150.000 Fachkräfte. Du hast gesagt, es sind kleine Teams in mittelständischen Unternehmen von, sage ich jetzt mal, bis zu 3 Personen oder vielleicht bis zu 10 Personen, dann ist es schon ein Riesenteam. Wichtig ist Automatisierung, wichtig ist eine Plattform, die sozusagen mehrere Lösungen auf einmal anbietet. Und ich sehe ja immer davon ab, für Link11 in diesem Podcast Werbung zu machen, aber tatsächlich ist unsere Lösung automatisiert und es ist eine Plattform, also sie würde zumindest diese beiden Kriterien erfüllen. Und ich finde das einfach nach wie vor hochspannend, dass quasi neben diesen automatisierten Plattformsicherheitslösungen, die natürlich mehrere Bereiche abdecken, werden wir ja trotzdem in Zukunft weitere Fachkräfte brauchen. Und du engagierst dich stark für die Bildung in Sachen Cybersicherheit. Warum ist es dir so wichtig?
Für mich ist es wichtig, das Problem nicht im Jetzt zu lösen, ja, weil zum Beispiel durch Schaffung von Frauennetzwerken, ja, durch vielleicht Ansprache auf Sozialmedien und so weiter, schaffen wir die Fachkräfte, die jetzt zur Verfügung stellen, vielleicht in die Berufe zu leiten und das attraktiv zu gestalten. Ich glaube, was uns fehlt, ist insgesamt das Verständnis, dass Cyber durchaus auch in unserem Privatleben eine wichtige Rolle spielen kann. Wenn ich in meinen Freundeskreis schaue oder auch im Austausch mit Kollegen, es gibt ganz unangenehme Fälle, wo gerade ältere Leute ausgenutzt werden aus unterschiedlichen Scams, wo die Passwörter diese Stellenwert und die Stärke der Passwörter nicht verstanden wird, welche Auswirkungen das dann auf das Privatleben sein kann. Und natürlich, wie gesagt, als Mutter 3 Kinder, die Kinder sind gerade absolut im Bereich, wo sie als Digital Natives in allen möglichen Plattformen frei bewegen. Wo sie natürlich momentan noch das Gefühl nicht haben, wie gefährlich das sein kann. Ja, was gebe ich von mir preis in solchen digitalen Plattformen? Wie schütze ich mich? Ja, mit wem kommuniziere ich über was? Also das wäre, glaube ich, überhaupt dieses Gefühl zu bilden, zu sagen, okay, was ist ein sicherer Umgang? Und natürlich zweitens, ich habe eine Studie gesehen, wo man über die Traumberufe von Jungs und Mädchen in Deutschland diskutiert hat. Und auf der ersten Stelle jetzt, ich glaube, das ist Stand Ende 2023, steht bei Jungs Wirtschaftsinformatik.
Wow.
Bei Mädchen hat Wirtschaftsinformatik nicht mal in Top 10 geschafft. Ja, bei Mädchen steht immer noch Erzieherin oder Lehrerin, was sind auch wunderbare Berufe. Aber was mir einfach zeigt, dass dieses spannende Job, ich nenne das, für mich ist das schon ein Traumjob, ein CISO zu sein, überhaupt nicht erklärt wird und vielleicht missverstanden wird. Und es wäre einfach großartig, in den Schulen auch die Breite der Berufe in Cyberwelt zu erklären.
Ja, total.
Es ist nicht jeder, der sagen mal, ein SOC-Analyst ist, oder es ist nicht jeder, der irgendwie an Netzsicherheit arbeiten muss, wo man super tief und wunderbar exzellent technisch sein muss. Es gibt solche Berufe, wo wir Regulatorik schreiben, ja, wo wir Guidelines schreiben. Es gibt wunderbare Berufe, wo du, sagen mal, Vertreterin bist, wo man über Cybersecurity kommuniziert. Mm. Und dann braucht man ganz andere Skills.
Ja, ja.
Und gerade das, glaube ich, fehlt uns. Und deswegen gehe ich in die Gymnasien, wo meine Kinder studieren und erkläre, Cybersecurity ist ein breites Spektrum. Cybersecurity ist relevant für jeden. Das ist relevant für dich als Schüler, das ist relevant für Lehrer, das ist auch aber relevant für Oma und Opa. Und bitte sprich darüber.
Ja, ja. Das ist auch, ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Du hast das Passwort-Thema angesprochen und also meine zwei Söhne, die sind knapp 6 und knapp 9 Jahre alt, die hatten innerhalb kürzester Zeit das Telefonpasswort meiner Mutter rausgefunden und waren total stolz. Ich verrate jetzt nicht, was es für ein Passwort ist. Es ist denkbar einfach. Aber ich habe nur gedacht so, okay, wenn zwei kleine Kinder in der Lage sind, dein Handypasswort innerhalb kürzester Zeit zu checken. Was glaubst du denn, was passiert, wenn sozusagen dein Internet-Account wo immer auch gehackt wird? Und das ist ja so, Menschen neigen ja auch, weil sie Gewohnheitstiere sind, neigen sie ja auch dazu, sozusagen das gleiche Passwort für das Online-Shopping und vielleicht das Online-Konto. Also es ist ja Wahnsinn. Und es gibt einfach mittlerweile, und das wird sich ja noch weiterentwickeln, ich möchte gar nicht an Quantencomputing denken und an diese Entwicklung, die eine Geschwindigkeit mit sich bringen wird, von der wir, die wir gar noch nicht realisieren können. Schon jetzt gibt es irgendwie Passwortgeneratoren, die auf Basis von Machine Learning, künstlicher Intelligenz etc. pp. Unfassbar schnell Passwörter durchlaufen und Das passiert in Sekunden, Minuten, Stunden und zack, sind die Zugänge offen und man selbst realisiert vielleicht gar nicht so die Vulnerabilität, die das mit sich bringt. Und klar kennt jeder vielleicht einen, der schon mal gesagt hat, ey, mein Facebook-Account wurde gehackt. Ja, aber sei froh, dass es vielleicht nur dein Facebook-Account war. Aber was passiert denn wirklich, wenn jemand beispielsweise deine komplette digitale Identität stiehlt und damit Unfug betreibt oder sich ausgibt als du? Und also was das ja auch für, gerade für Social Media etc., für Folgen haben kann, das glaube ich, ja, ist vielen gar nicht bewusst, was so da dahinter steht. Ja. Wir sind jetzt schon quasi am Ende unseres Gesprächs und zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, welche Trends und Entwicklungen werden deiner Meinung nach eine große Rolle in der Zukunft spielen?
Ja, also das Thema mit Quantum Computing, was du angesprochen hast, treibt mich so ein bisschen. Da möchte ich auf jeden Fall mich weiterbilden und das in die Tiefe verstehen, weil gerade wie du sagst, wenn wir jetzt die Unternehmen beobachten, die meisten haben IT-Strategie, das mit Cloud verbunden ist. Ja. Und da an der Stelle sehe ich gerade die Identity Protection als eigentlich die Tür zum Reichtum, ja, zum Königreich, ja. Und das heißt, wir müssen noch mehr uns fokussieren auf den starken, ja, auch idealerweise nicht hackable Identity Protection Mechanismen. Ich bin ein großer Fan von FIDO2. Ich bin ein Riesenfan von Passwordless. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel bei Unternehmen eine Strategie Richtung Cloud ausrufen, müssten wir parallel dazu eine Strategie Richtung starken Identifizierung ausrufen, weil eins und den anderen geht nicht. Das wäre großartig. Und das Thema Quantum Computing und natürlich quantumsichere, also eher kryptografische Schlüssel anstatt von Passwörtern ist etwas, was mich richtig beschäftigt. Weiterhin denke ich, was wird denn passieren mit dem ganzen Gen-AI und Phishing-Kampagnen? Ja, klar, da sind wir ja auch wiederum bei KI, aber ich sehe, dass die Angriffe viel personalisierter werden, dass sie einfach auf allen Kanälen auf uns zukommen. Wir können uns nicht nur auf E-Mail beschränken. Wir müssen uns jetzt mit QR-Codes auseinandersetzen. Ja, Anrufe werden auch generiert und werden auf die Person zugeschnitten, SMS. Das heißt, wenn wir über unser Awareness-Training denken, müssen wir wirklich Multi-Channel denken und wirklich Mitarbeiter auf allen Kanälen abholen. Ja, das sind sozusagen mal die zwei Trends, die ich als erstes aufrufen würde.
Ja, Ja, super. Dann haben wir uns doch hier gerade einen kleinen Schlagabtausch geliefert, was die Themen angeht, Cybersicherheit und Frauen in der Branche und natürlich auch was das Thema Bildung in Bezug auf Cybersicherheit angeht. Ich fand das Gespräch super spannend. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du mein Gast warst. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Und ja, ich kann nur unseren Hörerinnen und Hörern raten, sich umzuschauen, was gibt es für Möglichkeiten in der Cybersecurity-Branche. Die ist auf jeden Fall super spannend. Also und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf da draußen und ja, keep calm and get protected.
Herzlichen Dank, Lisa. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss.
Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit-Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.